Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, mit genau diesen Worten, mit dem sogenannten Kanzelgruß, der natürlich damals noch nicht der Kanzelgruß war, mit genau diesen Worten werden auch die Empfänger des Epheserbriefs zu Beginn angeredet. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Dass das am Anfang dieses Briefes steht und nicht nur des Epheserbriefes, auch vieler anderer Briefe, das macht von Beginn an klar, dass alles, was dann folgt, ab Vers 3, dass alles, was folgt, denen gilt, die aus Gottes Gnade als Kinder Gottes im Frieden mit ihm leben. Wie alle Briefe des Neuen Testaments und wie im Grunde das gesamte Neue Testament, so ist auch der Epheserbrief bewusst an Menschen gerichtet, die durch Jesus Christus zu Kindern Gottes gemacht wurden und fortan in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Wir sind angeredet. Wir, die wir Christus gehören, weil der himmlische Vater uns schon vor aller Zeit in seinem lieben Sohn Jesus Christus auserwählt hat, wie es in Epheser 1, Vers 4 heißt. Und genau das ist die wahrhaft göttliche Voraussetzung. Es gibt etwas, was gesetzt ist, vorausgesetzt ist von Gott. Das ist das Vorzeichen, auch vor dem heutigen Predigttext, der nämlich aus dem Epheserbrief stammt. Dieser Text, dieser Abschnitt ist kein Weltverbesserungsprogramm, er ist ein Wort an Gottes Kinder, an Christusgläubige, an vom Heiligen Geist beseelte Menschen. Also, ihr lieben Gottes Kinder, aufgepasst. Ich lese uns jetzt Epheser Kapitel 5, die Verse 1 bis 10 und die Verse 15 bis 20. Epheser Kapitel 5, die Verse 1 bis 10 und 15 bis 20. Ich habe da ein paar Verse rausgenommen, nicht weil ich was gegen die hätte, aber sonst wird der Text einfach dann sehr lang. Werdet also Nachahmer Gottes als von ihm geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gerade wie Christus euch geliebt und sich selbst für uns als Weihegabe und Opfer dargebracht hat, Gott zu einem lieblichen Wohlgeruch. Unzucht aber und Unsittlichkeit jeder Art oder Geldgier dürfen bei euch nicht einmal mit Namen erwähnt werden, wie es sich für Heilige geziemt. Ebenso wenig unanständiges Wesen und fades Geschwätz oder leichtfertige Witze, die sich für euch nicht schicken würden, stattdessen vielmehr Danksagung. Denn das wisst und erkennt ihr wohl, dass kein Unzüchtiger und Unsittlicher, kein Geldgieriger, das ist gleichbedeutend mit Götzendiener, ein Erbteil im Reich Christi und Gottes hat. Lasst euch von niemandem durch leere Worte betrügen, denn um solcher Dinge willen kommt Gottes Zorn über die Ungehorsamen. Macht euch daher nicht zu ihren Mitgenossen, denn früher seid ihr zwar Finsternis gewesen, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, führt euren Wandel als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts erweist sich nämlich in lauter Gütigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit und prüft dabei, was dem Herrn wohlgefällig ist. Achtet also genau darauf, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr die Zeit auskauft. Denn die Zeiten sind böse. Darum zeigt euch nicht unverständlich, sondern sucht zu verstehen, welches der Wille des Herrn ist. Berauscht euch auch nicht an Wein, was zur Liederlichkeit führt, sondern werdet voll Geistes, sodass ihr zueinander mit Psalmen, Lobgesängen und geisterfüllten Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt und sagt Gott dem Vater allezeit Dank für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Gott, unser Vater, Christus, unser Retter, wir, seine Kinder. Das ist das erste und auch das letzte Wort, liebe Geschwister. Es ist der Rahmen um dieses ganze Bild, das uns hier von einem Leben als Gotteskinder vor Augen gemalt wird. Vers 1 und 2, werdet also Nachahmer Gottes als von ihm geliebte Kinder. und wandelt in der Liebe, gerade wie Christus euch geliebt und sich selbst für uns als Weihegabe und Opfer dargebracht hat, Gott zu einem lieblichen Wohlgeruch. Und am Ende des Predigttextes, Vers 20, sagt Gott dem Vater allezeit Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Gott dem Vater Jesu, aber auch unserem Vater. Und in diesen Rahmen eingebettet und eingezeichnet ist eine Reihe von Anweisungen, die davon ausgehen, dass wir Gottes geliebte Kinder sind und bleiben und als solche schon jetzt und hier auf dieser Erde leben. Stellt euch mal vor, ihr adoptiert ein Kind. Dieses Kind hat eine Vorgeschichte, die es ohne euch erlebt hat. Und stellt euch jetzt vor, dieses Kind zieht bei euch ein. Es ist jetzt euer Kind. Es ist Teil eurer Familie. Was bedeutet das für euch? Was bedeutet das auch für dieses Kind? Wir alle, die wir Christus gehören, haben eine solche Adoption hinter uns. Aus Gnade hat Gott uns finstere Gesellen zu seinen geliebten Kindern gemacht. Er hat uns adoptiert. Was bedeutet das für uns? Werdet Nachahmer Gottes als von ihm geliebte Kinder. Denn früher seid ihr zwar Finsternis gewesen, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Führt euren Wandel als Kinder des Lichts. Es ist Gottes Verlangen, dass wir als seine Adoptivkinder ihn abbilden und sein Wesen, sein lichtes Wesen widerspiegeln. Ganz der Vater zu sein, das ist schon der Kerngedanke sämtlicher Handlungsanweisungen im Alten wie auch dann im Neuen Testament. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, Jahwe, euer Gott. So steht es an ganz prominenter Stelle im dritten Buch Mose. In der Bergpredigt sagt Jesus, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater im Himmel vollkommen ist. Entschuldigung, nicht wie euer himmlischer Vater im Himmel, sondern nur euer himmlischer Vater, ja. Und am Anfang des Epheserbriefs, da heißt es, in Christus hat Gott uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, damit wir heilig und untadelig vor ihm seien in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten, in Christus. Erwählung und Adoption haben von jeher ein Ziel. Gott will Kinder, die ihn anbeten, ihn loben, zu seiner Ehre leben und in alledem seine unermessliche Herrlichkeit widerspiegeln. Und das und nichts anderes ist das Ziel unseres ewigen und auch schon unseres zeitlichen Lebens als Gottes Adoptivkinder. Als Gottes Adoptivkinder haben wir alle eine Vorgeschichte ohne Gott. Und auch daran erinnert uns der Epheserbrief in Kapitel 2. Erinnert euch, dass ihr früher von Geburt Heiden wart. Zu jener Zeit wart ihr von Christus getrennt, der Gemeinde Israels fremd und von dem Bund der Verheißung ausgeschlossen. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Epheser 2, Vers 11 und 12. Das ist unser aller Vergangenheit, ihr Lieben. Unsere gottlose und trostlose Vergangenheit. Unsere Vorgeschichte. Aber der gnädige Gott hat unsere Geschichte umgeschrieben. Wir haben es gestern in Dessau in der Predigt von Steffen Kern, dem mehr oder weniger neuen Präses des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, gehört. Ich fand das einen ganz starken Satz. Die Gnade Gottes besteht darin, dass er es schafft, was kein Mensch schafft, nämlich unsere Geschichte, unsere Vorgeschichte umzuschreiben, eine andere Geschichte uns zu geben. Nicht nur das Jetzt zu verändern und die Zukunft zu ändern, sondern sogar unsere Vergangenheit zu ändern. Und das ist das, was wir auch hier in Epheser 2 hören. Gott hat unsere Geschichte umgeschrieben. Jetzt aber seid ihr, die ihr einst in der Ferne wart, in Christus Jesus, nämlich durch sein Blut, in die Nähe gekommen. Denn er ist unser Friede. Er vereinigte die beiden Teile und riss die trennende Wand der Feindschaft in seinem Fleisch nieder. Er hob das Gesetz mit seinen Geboten und Forderungen auf, um die zwei in sich zu einem neuen Menschen zu machen. Er kam und verkündete den Frieden, euch den Fernen und euch den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. Ja, und ihr Lieben, genau darin besteht das Werk des Heiligen Geistes, von dem hier die Rede ist. In ihm haben wir, oder im Geist haben wir Zugang zum Vater. Der Heilige Geist macht passend, was nicht passt. Was nicht passt, wird passend gemacht durch den Heiligen Geist. Er lehrt uns, wer Gott ist und wie wir als seine Adoptivkinder ihm entsprechen. Der Heilige Geist ist das von Gott installierte Empfangsgerät in uns, das auf die Frequenz Gott eingestellt ist und uns so beständig auf Gott ausrichtet. Und wir bedürfen des Heiligen Geistes, damit wir prüfen können, was wirklich der Wille Gottes ist. Maßstab des Willens Gottes ist nicht irgendwas oder irgendwer, sondern Gott selber. Gott selber ist der Maßstab seines Willens. Und deswegen können wir nur an Gottes Wesen ablesen, was ihm gefällt und was er will. Und deswegen heißt es schon im Alten Testament an mindestens zwei Stellen, dass der Anfang aller Weisheit, das heißt der Anfang allen rechten Handelns, die Gottesfurcht ist. Die Gotteserkenntnis und die Gottesfurcht. Denn wer Gott ist, das bestimmt, was er will. Der Wille Gottes ist nie losgelöst von Gott erkennbar. Und wenn ich das kurz dazu sagen darf, das ist auch das große Problem des Gesetzes. Man kann das nämlich von Gott loslösen und meinen, jetzt haben wir es hier ja und damit ist der Fall klar. Wir haben hier den Willen Gottes, Gott braucht man im Grunde nicht mehr. Nein, der Wille Gottes ist nie von Gott losgelöst erkennbar. Wer wissen will, was Gott gefällt und was er will, der muss den dreieinen Gott kennen. Und er muss von seinem Geist erfüllt sein. Paulus sagt in Römer 7, dass das Gesetz geistlich ist, ja? Das heißt, es kann nur im Geist erkannt und überhaupt getan werden. Denn er, der Heilige Geist, der führt und leitet uns in alle Wahrheit. Und unter dieser Voraussetzung skizziert das Neue Testament immer wieder aufs Neue, wie ein Leben als geliebtes Kind des himmlischen Vaters in dieser Welt aussieht. Und da diese Welt in ihrer Grundausrichtung grundsätzlich gegen Gott steht, wählt der Epheserbrief hier auch in unserem Predigttext Gegensätze als Mittel, um die Konturen des göttlichen Willens klar hervortreten zu lassen. Wenn wir uns mal die Verse noch mal so ein bisschen anschauen, dann stellen wir wieder fest, es wird etwas gesagt und dann das Gegenteil davon. Und so werden die Konturen des Willens Gottes klarer. Wandelt in der Liebe, gerade wie Christus euch geliebt hat. Das ist das eine. Unzucht aber und Unsittlichkeit jeder Art oder Geldgier dürfen bei euch nicht einmal mit Namen erwähnt werden. Ebenso wenig unanständiges Wesen und fades Geschwätz oder leichtfertige Witze. Das ist das andere. Und dann wieder das andere, stattdessen aber Danksagung. Denn früher seid ihr zwar Finsternis gewesen, das ist das eine, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Und dann geht's weiter. Achtet also genau darauf, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, das ist das eine, sondern als Weise, das ist das andere, indem ihr die Zeit auskauft, denn die Zeiten sind böse. Darum zeigt euch nicht unverständig, das ist das eine, sondern sucht zu verstehen, welches der Wille des Herrn ist, das ist das andere. Berauscht euch nicht mit Wein, was zur Liederlichkeit führt, sondern werdet voll Geistes. Einige dieser Gegensätze möchte ich zum Schluss noch ein bisschen anschauen. Vaters Nachahmer sind wir in erster Linie dann, wenn uns rein gar nichts wichtiger ist als er selbst. Darum geht's im Kern. Dass uns rein gar nichts in irgendeiner Art und Weise wichtiger ist als er selbst. Denn Gott ist in erster Linie sich selbst wichtig. Weil es über ihm oder neben ihm oder wo auch immer niemanden gibt, der ihm gleichkommt. Er hat uns auch nicht geschaffen, weil er ein Gegenüber brauchte. Das hat der dreieine Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit in sich selber. Er hat uns geschaffen zu seiner Ehre. Das ist unsere Bestimmung als Menschen, unsere Bestimmung als Gotteskinder. Wir sind dazu bestimmt, Gott um seiner selbst willen zu lieben und nicht um seiner Wohltaten willen. Jesus sagt einmal in Johannes 17, Vers 3, das aber ist das ewige Leben oder darin besteht das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Das heißt ewiges Leben, Gott erkennen. Und dementsprechend ist schon unser geistliches Leben hier auf der Erde im Wesentlichen ein sich satt sehen an Gott. Ein sich satt sehen an Gott, weil er der Einzige ist, der wirklich unsere Aufmerksamkeit verdient. Er ist, um es mal mit einem alten Wort zu sagen, er ist allgenugsam. Das haben die Alten so dieses schöne Wort mal gebildet, allgenugsam. Und Gerhard Terstegen dichtet, wir haben das Lied sogar in unserem Gemeinschaftsliederbuch, das ist die Nummer 342, Gerhard Terstegen dichtet, allgenugsam Wesen, das ich habe erlesen, mir zum höchsten Gut. Du vergnügst alleine, völlig innig reine, Seele, Geist und Mut. Wer dich hat, ist still und satt. Wer dir kann im Geist anhangen, darf nichts mehr verlangen. Höchstes Gut der Güter, Ruhe der Gemüter, Trost in aller Pein. Was Geschöpfe haben, kann den Geist nicht laben. Du vergnügst allein. Was ich mehr als dich begehr, meine Freude in dir hindert, meinen Frieden mindert. Was genannt mag werden, droben und auf Erden, alles reicht nicht zu. Einer kann mir geben, Freude, Ruh und Leben. Eins ist Not, nur du. Hab ich dich nur wesentlich, so mag Leib und Seel verschmachten, will ich's doch nicht achten. Das ist gemeint, alles in Gott zu haben, ihn zu haben, sich an ihm und an seiner Gnade genügen zu lassen. Und wenn Gott wirklich alles ist, also nicht nur 99,9%, sondern 100, wenn er wirklich alles ist, was ich brauche, dann stellt sich natürlich die Frage, vor die uns auch unser Predigttext stellt. Was brauche ich dann hier auf Erden eigentlich überhaupt zum Leben oder zum Überleben? Wo hält zum Beispiel meine Erwerbstätigkeit mich von dem ab, was vor Gott wirklich zählt? Wo hindert sie mich, ganz zu Gottes Ehre zu leben? Wo lenken mich Haus und Hof, Familie und Verwandtschaft davon ab, ganz vor Gott zu leben als sein Kind? Jesus sagt, wenn jemand zu mir kommt, und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Auch davon ist hier die Rede. Mit Geld ist nicht zu spaßen. Es ist nach den Worten unseres Herrn Jesus eine böse Macht. Und in genau diese gleiche Kerbe schlägt der Epheserbrief. In Vers 5. Denn das wisst und erkennt ihr wohl, dass kein Geldgieriger, das ist gleichbedeutend mit Götzendiener, ein Erbteil im Reich Christi und Gottes hat. Geldgier oder Habgier oder wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, das gehört zum Leben in der Finsternis. Das ist für Gottes Kinder vergangen. Ihr wart einst in der Finsternis. Aber auch wenn das für uns vergangen ist, lasst uns dennoch fragen und prüfen, begnüge ich mich mit dem, was zum Leben reicht? Was ist eigentlich die Triebfeder hinter meinem Arbeiten und hinter meinem Wirtschaften? Welche Rolle spielt das zu erwartende Gehalt, wenn ich mich um eine Ausbildung oder um eine Arbeitsstelle bemühe? Und welchen Stellenwert hat eigentlich in alledem der Wille Gottes und unsere Bestimmung als Kinder des Lichts? Und apropos, es geht hier immer wieder um den Willen Gottes. Welchen Stellenwert hat der Wille Gottes, wenn es darum geht, wie wir unsere Welt sehen? Und wie wir die politischen, die gesellschaftlichen, die wirtschaftlichen oder die sozialen Entwicklungen einschätzen. Was ist in allen diesen Bereichen eigentlich der Maßstab für unser Urteil? Woran orientieren wir uns eigentlich, wenn wir über was auch immer sprechen? Die Tage sind böse, heißt es hier. Ja, und dieser Satz ist tatsächlich ein gefundenes Fressen für alle, die sich gerne so richtig beschweren. Ich habe über dieses Wort nachgedacht, sich beschweren. Wer sich beschwert, dessen Leben wird schwer. Dann lastet so richtig die ganze Last der Welt auf einen und das belastet das Gemüt. Und das geht nicht auf lange Sicht gut. Und Paulus bestreitet auch gar nicht, dass die Zeiten böse sind. Ja, ist so. Und war schon immer so. Also schon damals. Der Epheserbrief hat schon fast 2000 Jahre auf dem Buckel. Nur zieht Paulus ganz andere Schlüsse daraus. Darum kauft die Zeit aus. Weil die Zeiten böse sind. Gerade wenn es auf das Ende zugeht, wird es umso wichtiger, klug zu handeln und die Prioritäten richtig zu setzen. Es ist keine Zeit zu lamentieren, es ist Zeit zu handeln. Weise und klug und immer als geliebte Kinder des Vaters. Werdet aktiv, bringt euch ein, setzt euch ein, werft euer Leben in die Waagschale, setzt es, wenn es sein muss, aufs Spiel. Denn der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. So hat der Missionar Jim Elliot mal ein bekanntes Jesuswort auf den Punkt gebracht. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, nämlich sein irdisches Leben, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann, nämlich das ewige Leben. Und er hat es gelebt, beziehungsweise gestorben, diese Einstellung. Wenn ich diesen Gegensatz sozusagen mal auf den Punkt bringen will, aktivieren statt lamentieren, das sollte unsere Grundhaltung sein. Und dazu passt noch ein weiterer Gegensatz, der nicht nur diesen Abschnitt, sondern die allermeisten Paulusbriefe durchzieht. Das ist ganz auffällig, nämlich loben statt labern. Paulus stimmt keine Trauerarien über die ach so böse Zeit an. Er hat es ganz kurz mal gesagt, die Zeit ist böse, Ende der Durchsage. Er hält jetzt aber keine Wutreden über diese böse Zeit, er schreibt keine Brandbriefe, er macht auch nicht mit beim abfälligen Witzeln oder beim verächtlich-sarkastischen Schlechtreden. Paulus bleibt bei der Wahrheit und das in der Liebe. Warum? Paulus bleibt bei Christus. Das ist der Punkt. Paulus bleibt ganz bei Christus. Und deswegen kann er sagen, die Zeiten sind böse, aber ich habe meinen Herrn. Und ihm schulde ich Rechenschaft. Und auf ihn bin ich ausgerichtet, auf nichts anderes. Und deswegen ruft der Christusapostel trotz böser Zeiten zur Dankbarkeit auf. Und auch das nicht nur einmal, sondern hier gleich mehrfach. Ich lese uns nochmal Vers 3 und Vers 4 und nochmal Vers 18 bis 20. Unzucht und Unsittlichkeit jeder Art oder Geldgier dürfen bei euch nicht einmal mit Namen erwähnt werden. Ebenso unanständiges Wesen und fades Geschwätz oder leichtfertige Witze. Stattdessen vielmehr Danksagung. Und am Schluss, werdet voll Geistes, sodass ihr zueinander, ja, wie sollen wir miteinander reden? Eben nicht in Witzeleien und im Lamentieren, sondern mit Psalmen, Lobgesängen und geisterfüllten Liedern. Und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Da ist Musik drin. Und sagt Gott, dem Vater, alle Zeit für alles Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Gerade wenn die Zeiten böse sind, sind Psalmgebet, Lobpreis und Anbetung angesagt. Gerade in bösen Zeiten wird auf diese Weise deutlich, wes Geistes Kinder wir sind und auf welches Ziel wir hinleben, hinhoffen und hinfiebern. Echter geistlicher Lobpreis, wahre Anbetung, das ist ein Vorgeschmack auf den Himmel schon hier auf Erden. Und zu nichts anderem, ihr Lieben, kommen wir hier zusammen. Auch heute Morgen an diesem Sonntag. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem gegenwärtigen und unserem kommenden Herrn. Amen.